Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich denke, die meisten unter uns kennen die Geschichte vom Zachäus. Jesus kommt auf seiner Tour durch das Land, auch nach Jericho. Die Bewohner der Stadt strömen zusammen, um den Mann, von dem sie schon so viele Wunder gehört haben, selber zu hören und ihm zu begegnen. Da er aber klein von Gestalt war und ihm niemand Platz machte, kletterte er auf einen Baum. Hier hat er den besten Überblick. Aber nun bleibt gerade Jesus unter diesem Baum stehen und schaut zu ihm hinauf. Zachäus meint, ihm bleibe das Herz stehen. Umso mehr, als Jesus zu ihm, dem allgemein bekannten Betrüger und Halsabschneider, sagt: Zachäus, steig eilend herunter, ich muss heute noch in deinem Hause einkehren. Er tat es und erfährt in der Begegnung mit Jesus seine ganz persönliche Lebenswende. Und genau das ist auch mir passiert. Lassen Sie mich ein wenig erzählen. Wir haben es gehört, vor 92 Jahren bin ich geboren, und zwar in Oettingen im Ries in der Nähe von Nördlingen. Nachdem meine Eltern nach Nördlingen gezogen sind, bin ich mit zwei Geschwistern in einem völlig unkirchlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern einmal mit mir am Heiligen Abend zum Gottesdienst gegangen wären. Mein Vater, ehemaliger Berufssoldat, hat uns Kinder fürsorglich, aber ohne besondere Liebe erzogen. Meine Mutter, eine liebevolle Frau, an die ich mich mit einem dankbaren Herzen erinnern kann, aber von einer christlichen Erziehung keine Spur. Ich bin einmal an einem Tag in den Kindergarten gegangen. Das hat mir für mein ganzes Leben gereicht. Ich spielte viel lieber draußen, war in Nördlingen auf der Stadtmauer oft unterwegs, habe mit 7 Jahren meine erste Zigarette geraucht, aber dann war es Schluss für mein ganzes Leben. Den Sommer über sind mein Bruder und ich in der Regel barfuß gelaufen. Aber dann geschah etwas, was mein ganzes späteres Leben verändert hat. Mein Onkel in Oettingen war plötzlich verstorben und meine Tante, kinderlos, bat meine Eltern, ob ich nicht für die Zeit der ersten Trauer zu ihr kommen könnte. Meine Eltern, aus welchem Grunde auch immer, waren einverstanden. Ich bin also für kurze Zeit gegangen und 15 Jahre geblieben. Als 8-jähriges Kind konnte ich natürlich nicht übersehen, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass ich viel Heimweh hatte, auch nach meinen Geschwistern, und oft abends im Bett weinte. Aber diesen Schmerz, meine Trauer, hat Gott später in Freude verwandelt. Gott hat mich, so sehe ich das heute, aus meinem Elternhaus herausgeholt, sonst würde ich heute ganz sicher hier nicht stehen. Es ging mir ein klein wenig wie damals Abraham, den Gott auch aus seiner Verwandtschaft herausholte, und er zum Segen für ein ganzes Volk wurde. Meine Tante war eine fromme Frau. Sie hat jeden Morgen und jeden Abend aus dem Starkschen Gebetsbuch vorgelesen und gebetet. Und dass wir am Sonntag zum Gottesdienst gingen, war für mich völlig neu. Aber dieser obligatorische Gottesdienst wurde zu einer stillen Saat in meinem Herzen, der später aufgegangen ist. Gott schrieb seine Geschichte mit mir. Am 4. März 1945 wurde ich in meiner Heimatkirche konfirmiert. 8 Tage vorher hatten amerikanische Flugzeuge bei einem schweren Angriff 1/3 unseres kleinen Ortes in Schutt und Asche gelegt. Ich kann mich noch erinnern, als wir nach dem Angriff voller Angst und Schrecken aus dem Luftschutzkeller kamen, sahen wir, dass der Tod buchstäblich hautnah an mir, an uns vorübergegangen ist. 200 Menschen starben, darunter Schulkameraden und Mitkonfirmanden von mir. Und am Freitag vor der Konfirmation hatten wir ihnen auf dem Friedhof das letzte Geleit gegeben. Dass ich am Leben bleiben durfte, habe ich wahrlich der Gnade meines Herrn zu verdanken. Und nun der Sonntag. Unvergessen ist mir immer noch der Augenblick, als wir Konfirmanden in der eiskalten Kirche, die Fenster waren natürlich alle zerstört, vor dem Altar niederknieten, das war so üblich bei uns, und miteinander das Lied beteten: Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Meine Konfirmation hat sich tief in meinem Herzen eingeprägt und war zugleich das erste Anklopfen, leise oder laut, meines Herrn an meinem Herzen. Dass ich einen frommen Lehrmeister hatte, war ein weiterer Schritt auf Jesus zu. Und im August 1946 war ich dann auf einer 8-tägigen Freizeit auf Burg Wernfels vom CVJM Bayern. Abenteuerlich die Fahrt dorthin, auf einem LKW, auf dem ein paar Bierbänke standen, so schaukelten wir durch die Gegend. Aber wir kamen an. Und auf dieser Freizeit geschah dann der entscheidende Wendepunkt in meinem Leben. Es war genau die Aufforderung Jesu an Zachäus, die mich während einer Bibelarbeit ins Herz hinein getroffen hat. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und ich wusste, diese Aufforderung gilt mir. Und habe daraufhin in einer Aussprache mit einem älteren Mitarbeiter mein Leben bewusst Jesus übergeben. Es war mir klar geworden, es braucht diese ganz bewusste Übergabe an meinen Herrn. Anschließend engagierte ich mich schnell in der Kinderkirche und in der Jugendarbeit, dessen Leiter ich dann in meiner Heimatstadt wurde. Im Mai 1954 kam ich zur weiteren beruflichen Weiterbildung und vor Ablegung der Meisterprüfung nach Heidenheim. Interessant war, ich hatte mehrere Städte zur Auswahl: Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg. Ach, da wäre ich so gerne hingegangen, da ist doch etwas mehr los als wie in Oettingen oder gar in Heidenheim, in diesem Dorf, so schien es mir damals. Und alles andere hat sich zerschlagen, Heidenheim ist geblieben. Also ging ich. Gleich nach meiner Ankunft machte ich mich auf der Suche nach anderen Christen und bin schon in der Woche darauf im evangelischen Jugendwerk gelandet. Es war eigentlich nur daran gedacht, dass ich etwa ein Jahr bleibe und dann versuche, noch woanders hinzugehen. Aber Gott hatte zu meinem großen Glück andere Pläne mit mir. Damals gab es ja das evangelische Jungmännerwerk und das evangelische Mädchenwerk. Von einer gemischten Arbeit, so wie heute, keine Spur. Aber einmal im Jahr trafen sich die schon etwas reiferen Mädchen und Jungen zu einem bunten Abend, einmal im Jahr. Ursprünglich wollte ich an diesem Samstag, so wie alle 14 Tage, nach Hause fahren. Aber ich blieb da und traf das Glück meines Lebens, meine Anneliese. Es war nicht nur Liebe auf den ersten Blick, sondern auch das Wissen für mich, sie wird meine Frau. Und so habe ich sie bereits nach 3 Wochen gefragt, willst du mich heiraten? Für viele junge Menschen heute der absolute Horror. Wie kann man hier? Wie kann man nur? Aber Gott hat uns zusammengeführt. Das war uns sehr, sehr schnell klar. Er schenkte uns dann über 50 Jahre gemeinsamen Lebens, aber davor noch später mehr. 1956 heirateten wir und da wir keine eigenen Kinder bekommen konnten, adoptierten wir 1961 unseren Matthias und 1964 unsere Susanne. In der Zwischenzeit kamen wir mit Pfarrer Neve, der 1957 Seelsorger an der Waldkirchengemeinde wurde, in Verbindung, da uns seine klare Verkündigung und seelsorgerliche Art sehr zusagte, wurde die Waldkirche zu unserer geistlichen Heimat. Schon bald trafen sich im damaligen Pfarrhaus 5-mal in der Woche um 6 Uhr morgens zwischen 3 und 8 Frauen und Männer, die für eine Erweckung in der Gemeinde gebetet haben, und zwar ein ganzes Jahr lang. Und so ist es dann auch durch die Gnade Gottes geschehen. Junge und ältere Menschen, teilweise vollkommen kirchenfern, kamen zum Glauben an Jesus. Es waren ja die 50er, 60er und hinein auch die 70er Jahre, eine Zeit des geistlichen Aufbruchs in unserem Land, wo auch Kommunitäten entstanden sind, Bibelschulen entstanden sind, Missionsgesellschaften entstanden sind. Und dieser Aufbruch bei uns hat sich auch darin gezeigt, in der ersten Liebe der Gemeindeglieder untereinander. Und auf diesem Aufbruch heraus entstand dann auch der offene Abend. Unter den Referenten, den uns damals der offene Abend Stuttgart vermittelte, war auch ein Missionar mit Namen Dr. Moreau. Er kam aus Peru, berichtete uns von der großen Not von Hunderttausenden von Indio, die aus dem Hochland heruntergekommen sind nach Lima, um ein vermeintlich besseres Leben zu finden, und haben sich in den riesigen Elendsgebieten, in denen damals über 3 Millionen Menschen lebten, wiedergefunden. Das hat uns sehr angerührt. Das hat uns beschäftigt. Und wir haben überlegt, was können wir, die wir die Liebe Gottes so konkret erfahren haben, was können wir tun, um diese Liebe an andere Menschen, vielleicht an denen in Lima, in Peru, weiterzugeben. Als Pfarrer Neve, der Initiator des offenen Abends, 1965 nach Isny wechselte, wurde mir die Leitung übertragen und dann auch 1968 nach Gründung des Kinderwerkes dessen Vorsitz. Wisst, wir hatten ja damals keine Ahnung von einer Arbeit in der Dritten Welt und von den großen Schwierigkeiten und Problemen, die damit verbunden waren, und mussten nicht wenig Lehrgeld zahlen. Aber da lernten wir, nicht auf die eigene Kraft, sondern auf unseren Herrn zu vertrauen. Das geflügelte Wort damals unter uns war: Er kann. In vielen Kämpfen merkten wir aber auch, der Teufel versucht, alles uns persönlich von Jesus, aber auch von unserem gemeinsamen Auftrag wegzubringen. Dazu benutzte er alle möglichen Anfechtungen und Schwierigkeiten. So hatte ich innerhalb weniger Jahre 5 Autounfälle. Nach dem schwersten lag ich 7 Wochen in Leeresheim im Krankenhaus, musste strikt auf dem Rücken liegen, durfte mich nicht bewegen, wurde 4 Wochen lang gefüttert. Das war oft sehr schwer. Aber ich wusste sehr bald, Gott hat die Ampel meines Lebens auf Rot geschaltet. Dem Unfall voraus ging eine Zeit großer Hektik, sodass ich mir wenig Zeit zur Stille und zum Gebet genommen habe. Nun hatte ich Zeit, viel Zeit, viel Zeit zur Stille und zur Besinnung. Und bei allen Schmerzen, die ich hatte, wurden mir diese 7 Wochen zum Segen für mein Leben, wofür ich heute noch dankbar bin. Gott hat meine Füße wieder auf festen Grund gestellt. Die vorhin erwähnten Schwierigkeiten haben wir aber nicht nur in der Arbeit des Kinderwerkes erlebt, sondern auch ganz persönlich in gravierender Weise erfahren müssen bei der Erziehung unseres Sohnes, sodass wir oft nur noch schreien konnten, wirklich: Jesus, hilf! Es waren schwere Jahre, die uns manchmal an den Rand gebracht haben, wobei wir gleichzeitig 2 Erfahrungen machen durften. Eine Erfahrung: diese vielen Nöte haben uns buchstäblich noch mehr zu Jesus hingetrieben. Und zum Zweiten ist dadurch unsere Ehe fester geworden. 1995 erkrankte meine Frau an Krebs. Nach der Operation und vielen Bestrahlungen hat uns Gott 7 Jahre geschenkt. Dann kehrte der Krebs zurück und schlug heftig zu. Aber wie durch ein Wunder durfte sie sich noch einmal erholen, bis es dann nach weiteren 5 Jahren zeigte, dass sie ihr Leben dem Ende zuneigt. Die letzten 12 Tage war sie im Hospiz in Ellwangen bei den Franziskanerinnen, was sich als ein Segen erwiesen hat. Auch, dass ich dort ein Zimmer bekam und so praktisch die ganze Zeit Tag und Nacht bei ihr sein konnte. Schwer war es manchmal zu ertragen, wenn der geliebte Mensch nach Luft ringt, weil der Krebs die Lunge zerstört. Und doch waren diese Tage von einem großen Frieden begleitet. Unvergesslich der Pfingstsonntag. Thomas Völklein hatte mit uns ein paar Tage vorher das Abendmahl gefeiert. Am letzten Tag ging ihr Blick, so schien es mir, fast unverwandt auf das Kreuz an der gegenüberliegenden Wand. Jesus, mein Heiland, mein Erlöser, du hast mich frei gemacht von aller Schuld. Ich gehöre dir. In der Zeit ihres langen Krankenhausaufenthaltes in Heidenheim schrieb sie einmal in ihr Tagebuch: Ich freue mich auf den Thronsaal beim Vater im Himmel, wo ich von Jesus, meinem Bräutigam, erwartet und mit ihm zusammen im Hochzeitskleid durch den Saal tanzen werde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite bringt der 103. Psalm mit folgenden Worten zum Ausdruck: Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde, und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Der geliebte Mensch, mit dem man so viele Jahre aufs Engste verbunden war, ist nicht mehr. Alles ist plötzlich anders geworden. Als Trauernder denkt man, die Welt müsse doch stille stehen. Aber alles geht seinen Gang weiter, als wäre nichts geschehen. Und sagt man sich auch 100-mal, es kann doch gar nicht anders sein, so zieht immer wieder ein tiefer Schmerz durch das Herz. Aber noch schwerer wiegen manchmal die Anklagen des Gewissens. Wie viel Versagen steht in den Stunden des Alleinseins vor einem? Was hast du nicht alles versäumt? Bist du nicht immer wieder an ihr schuldig geworden? Hättest du die Zeit des Zusammenseins nicht besser mit Frau und Kindern ausnützen sollen? Und hast du nicht um Kleinigkeiten gestritten, nur weil du Recht haben wolltest? Was kann man da tun, um über dem Versagen, dem Versäumten wieder zur Ruhe zu kommen? Steh doch das nie mehr über dem, was vergangen ist. In der Tiefe dieser Anfechtungen durfte ich eine entscheidende Erfahrung machen. Wer mit solchen inneren Nöten, in denen es keinen menschlichen Trost gibt, die ganze Not des Gewissens vor Gott ausbreitet, dem wird geschenkt, was auch für mich zu einem großen Erlebnis wurde und immer wieder wird. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Was hierbei vor sich geht, bleibt unseren Augen verborgen. Es liegt jenseits aller Beweise. Aber glaubt es mir, es ist eine befreiende Wirklichkeit, die auch der vorhin schon einmal erwähnte 103. Psalm zum Ausdruck bringt, der dir alle deine Schuld vergibt und heilet alle deine Gebrechen. In diesem schweren Lernprozess habe ich aber auch lernen müssen, dass meine Wünsche und Bitten oft nicht dem entsprechen, was mein Herr in seinem Plan vorgesehen hat. Und dies zu akzeptieren, ist mir nicht immer leicht gefallen, bis heute nicht. Als meine Frau an Krebs erkrankte, habe ich anhaltend um ihr Gesundwerden gebetet. Schwestern und Brüder haben mich dabei unterstützt. Gott hat mein, unser Gebet nicht erhört. Ich habe diesen Weg Gottes mit mir lange Zeit nicht verstanden. Aber ich will daran festhalten, dass mein Herr es gut mit mir meint. Und Gott hat mir bis heute die Kraft geschenkt, diesen schmerzlichen Weg zu gehen, im Vertrauen darauf, dass Gott mir in der Ewigkeit seinen Plan offenbaren wird. Und alles wird gut sein. Wobei die Liebe zu meiner Anneliese nie enden wird und das Heimweh zu ihr immer ein Teil von mir sein und bleiben wird. Aber auch die vielen glücklichen Erfahrungen in über 50 Jahre gemeinsames Leben. Und nun habe ich die letzte Wegstrecke meines Lebens vor mir. Was ist mir wichtig geworden? Das Gebet. Früher in meinem beruflichen Alltag, wenn ich um 7.30 Uhr am Arbeitsplatz sein musste oder in der Schule zum Unterricht, da hat sich die Zeit auf dem Weg dorthin angeboten, oder auch am Abend. Heute nehme ich mir am Morgen viel Zeit dafür, um in der Stille Gottes Wort zu lesen, darauf zu hören und zu beten. Eine lebendige Beziehung zu meinem Herrn kann ich mir im Blick auf die vielen Herausforderungen des Lebens ohne regelmäßiges Gebet nicht vorstellen. Ja, ich halte das für unverzichtbar. Die Erklärung Martin Luthers zum Gebet ist mir dabei eine Hilfe. Er sagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Am guten wie am bösen Tage dürfen wir im Namen Jesu zu ihm kommen. Ja, ihr Lieben, so hat mir Gott ein nicht immer leichtes, aber tief erfülltes, ja manchmal direkt abenteuerliches Leben geschenkt, wofür ich nur danken kann. Und ich hatte das unverdiente Glück, mit einer Frau verheiratet zu sein, die mich mit großer Liebe und Treue, manchmal auch mit Geduld, begleitet hat, auch in den vielen Diensten, die ich tun durfte. Und nun will ich Ausschau halten nach der ewigen Heimat, auf die Herrlichkeit bei unserem himmlischen Vater. Und ich freue mich, meine Anneliese wiederzusehen und mit ihr und vielen Schwestern und Brüdern vor Gottes Thron zu stehen, um den anzubeten, dem mein Leben heute gehören durfte und darf, Jesus Christus. Und für mein Lebensende wünsche ich mir, was die Schweizer Schriftstellerin Antje Nägeli mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt. Wie ein Herbstblatt sich leise löst vom Baum, so möchte ich mein Leben loslassen, wenn die Zeit gekommen ist. Leicht möchte ich sein, nicht festhalten wollen, im Fallen noch mit mich dir, Jesus, entgegenfreuen. Amen.